bevor ich da jetzt tiefer einsteigen möchte, habe ich eine Frage einfach an euch. Und ihr dürft gleich, also es ist keine rhetorische Frage, ihr dürft da jetzt gleich einfach reinrufen, ihr müsst euch nicht melden. Was hängt bei euch zu Hause an den Wänden? Bilder. Was ist auf den Bildern drauf? Eine Uhr, ja.
Damit man weiß.
Natur, ja.
Kalender.
Zitate. Die wahrscheinlich ermutigen, ne? Warte nach. Ja, Trauspruch. Ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht heute. Einmal habe ich ein Bild mitgebracht von Nick und mir. Das ist unser Standesamt. Und zwar war das ein richtig schöner Tag, aber ich kann mich auch erinnern, diese Schuhe, die ich da anhatte, die waren super hoch. Und wir haben in Marburg in der Altstadt geheiratet. Und wer da schon mal war, der weiß, dass da irgendwie voll die Steigung ist. Und wenn man schon hohe Schuhe anhat und dann ist man noch steiler. Meine Fußballen haben so wehgetan. Ich habe mich so gefreut über diesen Tag. Aber sobald wir dann an unserer Location waren, wo wir gegessen haben, habe ich diese Schuhe ausgezogen. Genau, das ist so eine Erinnerung, die hängt bei uns im Flur. Eine zweite Erinnerung sind aus, das ist aus unseren Flitterwochen. Genau, ein Bild von Nick und mir, da waren wir in Spanien und wir sind da mit dem Bus in so ein süßes Dorf gefahren, das so ganz weiß war und ich bin da gar nicht rausgekommen aus dem Fotografieren. Ich fand es so schön, weil da so viele bunte Büsche und Blumen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber also da seht ihr so das Weiß. Wie? Oleander, genau. Und die gibt es ja in verschiedenen Farben und ich finde die so schön und da war irgendwie fast an jeder Ecke irgendwie so ein schöner Strauch und dann neben so einem Haus oder dann wächst das dann so hoch und ich war so, oh, tschick, 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 tschick. Es ist so schön und ich habe mir das auch in den Flur gehängt, einfach als Erinnerung, weil das so schön ist. Und genau, es gibt immer wieder, wenn ich auch bei Leuten bin, Bilder, die gucke ich dann voll gerne an. Ich freue mich auch, wenn Leute bei uns vor der Collage stehen, die da hängt und fragen, hey, und wer ist das oder wo wart ihr da? Mich freut das und ich frage dann auch bei anderen nach und gucke da. Und genau, das, was ich aber auf den Bildern oft nicht so bemerke, was dann da drauf ist, ist zum Beispiel eine eingerahmte 6 von der Klassenarbeit oder so Scheidungsurkunde oder Scheidungs, gibt es keine Urkunde, eine Scheidungsschrieb oder sowas wie ein Foto von der Situation, wo Freunde sich heftig gestritten haben und angeschrien haben. Das hängen die dann nicht so auf, die Leute. Zumindest habe ich das noch nicht so gesehen. Oder ja, keine Ahnung, so das, was man eher verstecken würde, wo man sich für schämt, wo man vielleicht auch Angst hat oder wo man sich irgendwie auch was zu Schulden hat kommen lassen. Von solchen Momenten machen wir nicht so gerne Fotos und hängen die erst recht nicht auf. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil das menschliche Gehirn ist ganz komisch. Das erinnert sich nämlich viel besser an die Sachen, die schiefgelaufen sind, als an die Sachen, die eigentlich schön sind. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich das Standesamtbild angeschaut habe, oder wenn ich das anschaue, dann denke ich meistens zuerst an diese Schuhe. Und dann denke ich mir, ah, das Essen war schön und die Gratulation und die Leute und das Wetter und alles war schön. Das kommt aber erst danach, weil ich mich aber bewusst dazu entschließen muss, ah, da war auch was Schönes. Und der Neuropsychologe Rick Hansen hat gesagt, das Gehirn ist wie Klettverschluss für das Negative und wie Teflon für das Positive. Nochmal. Das Gehirn ist wie Klettverschluss für das Negative und wie Teflon für das Positive. Und ich glaube, deswegen ist es voll gut, dass wir uns schöne Sachen auch hinhängen als Erinnerung, weil die Positiven wirklich abrutschen. Auf Teflon ist rutschig, ne? Das rutscht einfach weg und dann ist es schnell weg. Und Klettverschluss, das hängt halt da. Also, wenn ihr schon mal eine Klette oder irgendwie wirklich Klettverschluss irgendwie am Pulli hattet, das wegzukriegen, das ist schwerer. Und es ist schade, dass es dann die negativen Gedanken sind, die wir schwerer loswerden. Und ist wahrscheinlich auch irgendwie logisch, weil früher, wo die Zeiten noch ein bisschen wilder waren, da war es nicht so schlimm, wenn man mal einen schönen Oleander übersehen hat. Aber es war sehr schlimm, wenn man das Geräusch vom Säbelzahntiger überhört hat. Das war gefährlich. Und deswegen ist es irgendwie auch gut, dass unser Gehirn gelernt hat, oh, hör mal besser, wo Bedrohung ist, weil dann brauche ich Schutz. Und auch bei Fehlern ist es, glaube ich, heutzutage immer noch so, dass da unser Körper so innerlich überreagiert und wir dann schnell in so Schutzmechanismen kommen und das eben uns schützen wollen vor Bedrohungen, Gefahren, auch wenn sie vermeintlich, also wenn sie vermeintlich gefährlich sind, aber eigentlich sind sie vielleicht gar nicht so dramatisch wie in dem Säbelzahntiger. Und ich mag die Stefanie Stahl, das ist eine Psychologin, die hat, die arbeitet viel schematherapeutisch und die hat ein Buch geschrieben, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und die redet von negativen Glaubenssätzen, die sich in unserer Kindheit entwickeln, aufgrund von Erfahrungen, die man macht. Und negative Glaubenssätze, die können ganz unterschiedlich aussehen. Sowas wie, ich bin irgendwie falsch oder niemand liebt mich oder ich muss mich mehr anstrengen, ich muss ganz schnell machen. Und die stressen uns und die haben zur Folge, dass Schutzstrategien angewendet werden. Nämlich, dass man sich vielleicht versteckt, so wie man halt einfach die Bilder, die blöd sind oder die Situation, dass wir die nicht aufhängen. Man versteckt es lieber. Wie Adam und Eva, die sich dann versteckt haben vor Gott und bekleidet haben und gedacht haben, Gott sieht sie nicht. Das ist irgendwie so zutiefst menschlich bei uns. Und andere kämpfen dann. Die sind dann ganz aggressiv oder gehen in so eine Streitsucht über und finden jedes Haar in der Suppe. Andere lenken sich ab durch Shopping und was weiß ich. Es gibt ganz viele kreative Schutzstrategien, auch intellektualisieren. Es hilft, einfach Bücher zu lesen, schlau zu reden. Das ist oft ganz cool, um sich nicht mit den inneren Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und die zu heilen und die vor Gott zu legen. Es ist besser, das mache ich ganz oft, lieber einen Podcast hören und das ist ja irgendwie auch was Gutes, wenn man sich weiterbildet. Das ist anerkannt in unserer Leistungsgesellschaft. Aber es führt auch dazu, dass innerliche Glaubenssätze, die uns so runterziehen, nicht heil werden. Das fand ich ganz interessant von dieser Stefanie Stahl. Und ja, Jesus kannte das alles und ich glaube auch, dass das ganz viel unterbewusst abläuft. Vielleicht haben dieses Konzept einige von euch schon kennengelernt, davon gehört, sich damit beschäftigt, vielleicht ist es ganz neu für euch. Aber ich musste da auch dran denken an Jesus, der am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, er wusste eben um diese Glaubenssätze, er wusste um diese Situationen, um das, was wir nicht an unsere Wand hängen möchten und hat deswegen zu unserem Vater gebetet, zu seinem Vater gebetet um Vergebung. Und ja, diese Glaubenssätze, glaube ich, tauchen bei uns allen, ich wage es mal, immer wieder auf im Alltag, ob bewusst oder unbewusst. Nach einem Fehler, wenn wir kritisiert werden, wenn eine Enttäuschung stattgefunden hat, dass uns andere enttäuschen oder dass wir von uns enttäuscht sind, nach einem Streit oder wenn wir uns vergleichen mit anderen Leuten. Und das tragen wir dann mit uns rum und das kann auch ziemlich unsere Kraft rauben. Stress auslösen, Angst auslösen, Scham auslösen und uns in diese Hab-Acht-Stellung bringen. Und da gibt es unterschiedliche Situation. Ich habe mal ein paar mitgebracht, ein paar Bilder. Ich habe die jetzt mal einfach, also ich habe so Bilder jetzt einfach mal wirklich ausgedruckt. Die hingen jetzt auch. Ich habe die Predigt schon mal in Lachen gehalten und dann hatte ich die Bilder einfach so in meinem Flur liegen und dann kam die Jugend aus Kandel zu Besuch bei mir vorbei und dann haben die Bilder wieder aufgehängt. Und gemeint, hey Rosa, so sei doch authentisch, häng sie doch einfach auf. Und dann hingen diese Bilder einfach bei mir im Flur. Ich habe hier einen Mann mitgebracht, der so ein bisschen einsam in der Ecke steht, rüberguckt zu anderen Leuten und irgendwie nichts mit sich anzufangen weiß. Und ich weiß nicht, vielleicht, ich habe einige Freunde, die leiden darunter, alleine zu sein, keinen Partner zu haben, keine Partnerin zu haben. Manche leiden auch darunter, keine Freundin zu haben, keine Freundesgruppe, einsam zu sein. Es tut weh, wenn man nach Hause kommt in eine Wohnung, die verlassen ist, weil man alleine lebt. Und dann kann auch schnell die Frage oder kommen so Fragen auf, so Glaubenssätze, die uns runterziehen. Bin ich eigentlich geliebt? Bin ich gewollt? Warum sind die anderen beliebter als ich? Was mache ich falsch? Bin ich falsch? Das geht dann ganz schnell auch an die Identität. Das ist sehr beschämend für manche. Und man fühlt sich vielleicht auch schuldig, weil man denkt, ja, hätte ich doch mal das so gemacht. Dann hätten mich die anderen vielleicht lieber oder keine Ahnung. Es gibt verschiedene Schutzstrategien, die man da so an den Tag legt. Ich habe noch eine zweite Situation dabei. Hier seht ihr einen Mann. Ist nicht so gut platziert, aber naja. Der Arbeitskontext, Verantwortungsträger, vielleicht irgendwas ist vielleicht schiefgelaufen. Die Kollegen im Hintergrund sind am Tuscheln, am Lästern, am sich abreagieren und kritisieren. Und vielleicht seid ihr auch irgendwo in einer Situation, wo ihr über andere Verantwortung tragt und merkt, da seid ihr irgendwie der Verantwortung nicht 100% perfekt nachgekommen. Und jetzt gab es da scharfe Kritik und ihr seid von euch schon enttäuscht und ihr wisst, die anderen sind enttäuscht. Und dann denkt ihr, boah, warum kriegen das die anderen besser hin? Und irgendwie bin ich nicht gut genug und das, was ich gebe, ist nicht gut genug. Und das kann auch so ein Glaubenssatz sein. Und ja, das kann auch zu krassen Schutzstrategien führen, dass man so unannahbar wird, kalt wird, hart wird, den Leuten gegenüber nicht mehr mit sich reden lässt. Und ja, hat viel Durcheinander zur Folge. Oder hier habe ich eine Mutter dabei. Das sind alles KI-Bilder übrigens. Also außer die von mir und Nick. Die sind echt. Genau. Hier habe ich eine Mutter mitgebracht. Einige von euch sind schon in der Situation, Eltern zu sein. Ich bin da jetzt noch nicht, aber ich habe immer wieder Kindergruppen, mit denen ich arbeite. Und manchmal ja, ist die Geduld dann vielleicht auch nicht so da. Und vielleicht kennt ihr das auch oder zumindest habe ich mir das sagen lassen, dass es Tage gibt, an denen man einfach sehr gereizt ist. Und dann sagt man vielleicht auch mal was, was man danach bereut. Und man verletzt das Kind und man denkt sich, boah, ja, selber schuld. Aber dann denkt man sich, ja, aber ich bin ja die erwachsene Person und eigentlich hätte ich es besser machen können. Und dann gibt es da diese Selbstvorwürfe. Und vielleicht kommt es bis zu dem Punkt, dass man sich denkt, oh, keine Ahnung, vielleicht versaue ich das ganze Leben meines Kindes, weil ich weiß nicht, wie man, also ich kann es einfach nicht besser und das hat Auswirkungen auf mein Kind und das ist schlimm und man ist erschöpft und man ist überfordert und man kann einfach nicht mehr. Und da ist Scham dann auch nicht weit weg und Angst und Sorgen und Schuld und das ist alles, was einen niederdrückt und die Energie raubt und auch die Freude raubt. Ich habe noch ein letztes Bild von einer Frau, von einer älteren Dame, die auf ihr Leben zurückschaut, Fotoalbum, und stellvertretend für Situationen, wo man vielleicht Reue empfindet. Dass man sich denkt, hätte ich doch mal lieber die Ausbildung gemacht, hätte ich doch mal den Partner geheiratet oder gar nicht geheiratet, hätte ich mal lieber keine Kinder gekriegt, dann wäre alles besser gewesen. Und Entscheidungen, die man in Frage stellt, das ist schlimm. Wenn man an so einem Punkt ist und merkt, da ist so eine Ohnmacht da, ich kann nichts tun, es ist jetzt halt einfach so und irgendwie ist da Stress und irgendwie sind da vielleicht auch Beziehungen, die kaputt gegangen sind und da bräuchte es irgendwie mal eine Aussprache, aber jetzt ist doch eigentlich zu spät, keine Ahnung. So Glaubenssätze, die einen die Kraft rauben, Zufriedenheit, die da geraubt wird, Lebensqualität, die gesenkt wird. Genau, und ich weiß ja nicht, ob ihr das macht, dass ihr solche Bilder auch aufhängt bei euch im Flur oder im Wohnzimmer. Wie gesagt, bei mir hing das jetzt für 2 Wochen, aber aufgrund von dem, dass ich wusste, ich werde hier sowieso auch nochmal predigen. Ich habe nochmal eine Geschichte mitgebracht von einem guten Zachäus. Wahrscheinlich kennt ihr ihn, wenn nicht, nicht so schlimm. Ich habe ein Video mitgebracht von ihm, eine moderne Erzählung. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen.
Ich stelle mir manchmal eine Frage. Und ich weiß, das ist jetzt direkt sehr deep. Aber meine Frage ist die: Wer bin ich? Wer bin ich so ganz tief in mir drin? Ich bin erfolgreich, ich bin bekannt und ich bin reich. Aber ich bin auch einsam. Früher dachte ich immer, wenn ich erfolgreich und reich bin, dann bin ich auch jemand. Also habe ich Geld verdient, so richtig Geld verdient. Ich habe meine eigenen Leute abgezogen. Das ist nicht mal 60%. Beeil dich besser mit dem Rest, für den Zinssatz kann ich nicht garantieren. Danke. Aber mit jedem Betrag, den ich bekomme, verliere ich auch Menschen. Man kann insgesamt sagen, je reicher ich werde, desto einsamer werde ich auch. Und es ist wirklich schlimm geworden. So kann es nicht weitergehen. Etwas muss sich ändern. Und ich habe da was gehört.
Auch heute zieht Jesus weiterhin die Menschenmassen an. Wer ist dieser Mann, der durch einfaches Berühren Krankheiten heilt, die sonst unweigerlich zum Tode führen würden?
Also, heute kommt einer in die Stadt. Von dem wird gesagt, der hat schon das Leben von ganz vielen Menschen verändert. Er heißt Jesus und erzählt wohl unglaubliche Sachen. Und er heilt angeblich kranke Menschen. Und vielleicht kann er auch mein Leben verändern. Ich muss ihn sehen. Leute, also zuerst einmal, die Stadt war komplett überfüllt. Ich bin wirklich auf einen Baum geklettert, um ihn sehen zu können. Und dann kam er direkt unter diesem Baum vorbei. Und dann bleibt er da einfach stehen, schaut zu mir hoch und sagt: Zachäus, komm herunter, ich will heute bei dir Gast sein. Und dann war er hier, bei mir zu Hause. Seine Message war klar: Egal was hier ist, Jesus steht zu mir. Und ich spürte, hier verändert sich alles. Erfolg oder Scheitern bestimmen nicht mehr, wer ich bin, weil Jesus mich sieht. Bekannt oder unbekannt bestimmt auch nicht, wer ich bin, denn Jesus kennt mich auf jeden Fall. Selbstbewusstsein oder auch Selbstzweifel bestimmen nicht, wer ich bin, weil Jesus zu mir steht. Ich darf ich sein. Das verändert alles. Ich kann jetzt leben, ohne mich ständig vergleichen zu müssen. Ich kann jetzt großzügig sein, ohne die Angst zu kurz zu kommen. Ist okay, das kriegen wir hin. Ich kann jetzt gut zu mir und anderen sein, weil Jesus mit mir unterwegs ist. Das bin ich.
Der gute Zachäus, der hätte es damals schon ein Fotoapparat gegeben und einen Drucker, dann hätte der eine ganze Galerie von blöden Bildern gehabt. Aber mit Jesus auch gute Bilder, coole Erlebnisse. Ich finde die Geschichte super schön. Die kennt man schon von klein auf, aber ist ja nicht schlimm, wenn man die immer wieder auch mal hört und auch versucht zu überlegen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wo steht Gott vielleicht bei mir vor einem Baum und sagt, ich will zu dir? In welchen Bereichen? Und dieser Zachäus, der hatte ja alles, ne? Der hatte Reichtum und Ruhm und war bekannt, aber halt auch einsam. Der hat gemeinsame Sache gemacht mit den Römern, hat sein eigenes Volk verraten und Integrität verloren. Vielleicht hat er sich gedacht, boah, keine Ahnung, wenn mich schon niemand liebt oder wenn ich so unbeliebt bin, dann will ich halt wenigstens wichtig sein. Und dann, genau, ist da so dieser Glaubenssatz, mich liebt niemand. Und dann kommt diese Schutzstrategie, dann will ich wichtig sein und ziehe die Leute ab. das ist problematisch. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das sieht man bei dem auch ganz gut, was er da macht oder was das macht, wenn so Glaubenssätze Herrschaft über unser Leben gewinnen. Und ja, das ganze Geld und diese Macht und Bekanntheit hat jetzt seine Probleme nicht gelöst. Aber genau dort wollte Jesus ihm begegnen. Genau da sieht er ihn als ganzen Menschen, nicht nur als Betrüger und den, der sein jüdisches Volk verraten hat und die eigenen Leute auseinandernimmt, ihnen das Geld aus der Tasche zieht, sondern er sieht ihn komplett und er will bei ihm Gast sein. Nicht erst, wenn er alles in Ordnung gebracht hat und das perfekte Leben zeigt und in die Synagoge geht und ganze Tora auswendig kennt und befolgt, sondern er steht schon so vor dem ganzen Leben von Zachäus, wenn man will, vor dieser Bilderwand. Er sieht alles, Jesus sieht alles, Gott sieht alles. Und er schaut ihn an und Jesus weiß, da ist einfach ein Mensch, den möchte ich lieben. Und ich möchte heute bei ihm essen. Und dieses Essen, das bedeutet Gemeinschaft, das bedeutet Nähe, das bedeutet Annahme. Und Jesus sagt eigentlich, ey, ich schäme mich nicht für dich. Und ich glaube, das ist genau das, was das Evangelium uns heute bringen möchte. Es möchte uns Freiheit geben von Beschämung, uns wieder resozialisieren, uns den Weg wieder in die Gemeinschaft finden lassen und Annahme geben. Jesus sagt, ich stehe zu dir. Und genau das ist der Moment, wo Zachäus verändert wird. Jesus macht gar nicht groß was. Der steht nicht mit erhobenem Zeigefinger da und sagt, Druck, Druck, Beschämung, Beschämung, Ausgrenzung, Ausgrenzung, damit du es lernst und hier auf dem Stuhl in die Ecke setzen und jetzt zack, sag, was du falsch gemacht hast, bekenne es und Schuld, 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 Schwere, Schwere, Schwere. Das macht Jesus nicht. Er steht vor diesem Baum und sagt, ich möchte Gast sein bei dir. Und das hat so eine krasse Auswirkung gehabt auf Zachäus, dass er dann gesagt hat, ich möchte es wieder gut machen. Er hat sich selbst reflektiert in dieser Gegenwart, in dieser Liebe, in dieser Barmherzigkeit. Und Gott macht was ganz Tolles. Er setzt einen Rahmen der Barmherzigkeit um unser ganzes Leben. Er möchte uns einen sozialen Rahmen geben, einen Ort, einen physischen Ort auf der Welt, wo wir uns verändern dürfen, ohne unsere Würde zu verlieren. Er hüllt uns ein in seine Liebe, in seine Geduld, in seine Freundlichkeit und möchte, dass wir heil werden, dass wir wieder in dieses Ebenbild kommen, in das Gott uns eigentlich hineingeboren hat oder wo er sich gedacht hat, das ist das, was ich für meine Menschen möchte. Und ich möchte gerne einen Moment haben der Stille, wo wir auf Gott hören und uns überlegen, wo ist vielleicht der Moment, wo ist die Situation in meinem Leben, wo Jesus vor meinem Baum steht und mich anschaut und sagt, ich möchte Gast sein bei dir. Und da möchte ich gerne einen kurzen Moment der Stille haben. Ja, wie cool ist es, wenn Gemeinde ein Ort werden darf, diesen sozialen Rahmen gibt, diese Wärme. Gelernt von der Barmherzigkeit des Vaters, die Jesus auf die Erde gebracht hat, weil er einfach erzählt hat von seinem Vater und gelebt hat, wie sein Vater ist. Wenn Gemeinde dieser Ort ist, wo wir uns gegenseitig so begegnen, wie unser Vater uns begegnet, wo andere merken, da ist was anders, da ist Liebe, da ist Barmherzigkeit, da darf ich sein, da bin ich gesehen, da darf ich meine Glaubenssätze loslassen, da darf ich meine Schutzstrategien und komischen Verhaltensweisen, die andere eigentlich wegstoßen von mir, auch mal sinken lassen. Wenn Gottes Charakter sichtbar wird an dem, wie wir miteinander sind. Und das ist so cool, weil Gott möchte uns begegnen. Er steht mit offenen Armen da und gibt uns einen tollen sozialen Rahmen. Er sagt nicht, komm erst, wenn du alles richtig gemacht hast, sondern er steht vor unserer Galerie des Lebens mit all den positiven Erfahrungen, mit den negativen. Und er sagt, ich stehe zu dir. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du so eine Liebe hast zu uns, dass du voller Barmherzigkeit bist, dass dein Herz sich so mit unserem Herzen verbunden hat, dass du ganz genau weißt, wie es um uns innerlich steht. Du weißt, was wir für Glaubenssätze haben, die wir irgendwie schon ganz früh in unserer Kindheit gebaut haben, die uns runterziehen, die uns negative Emotionen geben, Angst, Beschämung, Schuld, und das wiegt alles schwer. Und ich danke dir für das Kreuz, ich danke dir für deine Auferstehung, dass du uns freigesprochen hast davon. Du gibst uns neue Chancen. In diesem Rahmen der Barmherzigkeit dürfen wir uns verändern lassen von dir durch deine Liebe. Und du hast uns schon vorher angenommen, und das ist so cool, das ist so ein Geschenk. Ich danke dir für diese Barmherzigkeit und bitte ich voll, dass du die Gemeinde hier segnest, dass du uns heil machst innerlich, dass es nach außen fließen darf, dass wir auch anderen diese Barmherzigkeit weitergeben dürfen. Und da, wo wir nicht mehr können, lass uns immer wieder auch gute Grenzen setzen, Nein sagen lernen, bei dir zur Ruhe kommen, uns in deinen Rahmen der Barmherzigkeit stellen, uns von dir lieben lassen, dass wir bei uns ankommen, dass wir beruhigt werden, dass wir all das verarbeiten, was uns beschäftigt, und in unserer Identität in dir als deine Kinder ankommen dürfen. Danke, Jesus, dass du zu uns stehst. Amen.